Auch von mir einen schönen guten Morgen heute an diesem Sonntag, wo wir weiter im Römerbrief machen dürfen und jetzt ganz bewusst auf diesen Jesus auch schauen dürfen. So, jetzt sind wir da. Ich habe zum Einstieg heute Morgen mal eine Liste mitgebracht von den amtierenden deutschen Botschaftern, beziehungsweise streng genommen eigentlich von den Leitern der jeweiligen Botschaft im Ausland. Und also da sehen wir Leute, ja, verschiedene Leute in verschiedenen Ländern, die dort eingesetzt sind, um Deutschland zu vertreten. Jetzt geht es mir heute Morgen nicht darum, dass wir darüber nachdenken, ob Jürgen Schulz in Ägypten oder Claudia Busch in Armenien einen guten Job machen, sondern vielmehr hat mich diese Liste an eine bekannte Bibelstelle erinnert, die von unserem Job als Christen spricht. Und wir kennen diese Stelle wahrscheinlich aus 2. Korinther 5, Vers 20. Viele von uns heißt es, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Stelle ist vielen von uns, denke ich, geläufig. Aber wenn du dir vielleicht als Christ schon immer die Frage gestellt hast, wie will Gott mich eigentlich einsetzen, wie will er mich gebrauchen, hast du hier eine ganz starke, aussagekräftige Antwort, nämlich du bist Botschafter für Christus. Gott will anderen Menschen durch dich zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott, lasst dich versöhnen mit Gott. Und die Aufgabe eines Botschafters ist im Wesentlichen ziemlich klar. Er repräsentiert jemand anderes oder etwas anderes. Also ein deutscher Botschafter vertritt im Ausland die Interessen seines Heimatlandes, führt Verhandlungen und stellt dort die offiziellen Positionen seines Heimatsortes her. Stellt er sie dar, ja? Dafür ist er eingesetzt und zugleich gehört zur Aufgabe eines Botschafters auch, dass er im Gastland die Lage analysiert, dass er die Entwicklungen beobachtet und dass er seiner Regierung dann gegenüber Berichterstattung gibt. Und ich finde dieses Bild vom Botschafter so schön eigentlich für uns als Christen. Wir repräsentieren Christus, wir vertreten seine Interessen, wo auch immer wir hingestellt sind von ihm. Wir vermitteln die offiziellen Positionen seines Wortes, wir vermitteln vor allem das Evangelium, und so heißt es ja hier auch so schön, 2. Korinther 5, Vers 20, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist also unsere Aufgabe nach außen gegenüber den Menschen in dieser Welt, und neben dieser klaren Mission nach außen haben wir auch gewissermaßen eine andere Aufgabe nach innen, nämlich die geistlichen Entwicklungen von Menschen zu beobachten und mit unserer Regierung mit Gott selbst darüber zu sprechen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir ihm Berichterstattung darüber geben müssten, wie so die Lage ist, wie die einzelnen Belange stehen. Das weiß er besser als wir zu jedem Zeitpunkt. Aber wir sind aufgerufen, in der Form über unser Einsatzgebiet mit ihm zu sprechen, dass wir konkret dafür beten, dass Menschen in unserem Umfeld Jesus annehmen und diese Botschaft des Evangeliums glauben. Also wenn du Christ bist, dann hast du von Gott diese Aufgabe, Botschafter für Christus zu sein. Dafür bist du eingesetzt. Das ist auch unser Thema von heute Morgen, Botschafter für Christus. Und wir machen weiter im Römerbrief, in Römer 10. Wir wollen uns etwas näher anschauen heute Morgen, warum es so elementar wichtig ist eigentlich, dass du und ich als Christen diese Botschafter für Christus-Rolle wahrnehmen. Lesen wir zusammen Römer 10, Vers 14 bis 21. Römer 10, Vers 14 bis 21. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss, ihr Schall ist hinausgedrungen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Aber ich sage, hat es Israel etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten, ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Wir wollen uns diesen Text heute Morgen in drei Punkten anschauen, die mit unserer Verkündigung zu tun haben. Und das ist ja ganz klar, ja? Verkündigung und Botschafter steht unmittelbar im Zusammenhang. Unser erster Punkt heute Morgen lautet: Die Verkündigung, und das ist eigentlich ganz klar, ist unser Auftrag. Wir schauen nochmal zurück. Letzte Woche haben wir in Römer 10, Vers 4 bis 13 gesehen, wie Menschen gerettet werden. Das war unser Thema, nämlich indem sie die einzige Rettung durch Jesus Christus erkennen, indem sie an ihn glauben, indem sie ihn als Herrn bekennen, als Gott auch bekennen und sich im Gebet an ihn wenden und sich dann voll und ganz auf ihn verlassen. Das haben wir letzte Woche gesehen. Ja? Lesen wir nochmal dazu diese klaren Aussagen, Römer 10, Vers 12 und 13. Das hatten wir letzte Woche, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und hier war schon zweimal die Rede davon, den Herrn anzurufen. Und für alle, die Jesus als Retter und Herrn anrufen, ist hier klar formuliert, was dabei rumkommt, nämlich die werden gerettet werden. Das heißt, die Botschaft darüber, wie ein Mensch gerettet wird, die steht felsenfest. Ja, die ist ein für alle Mal gegeben. Aber es kann einen wesentlichen Knackpunkt geben, dass das nicht passiert. Und der wäre, die Botschaft kommt nicht an den Mann oder an die Frau. Und genau da hakt Paulus jetzt weiter ein mit vier zusammenhängenden Fragen ab Vers 14. Die schauen wir uns nach und nach an. Die erste Frage in Vers 14 ist, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Hier wird der Begriff anrufen, also wiederverwendet, in Vers 12 und 13 war er, jetzt greift den Paulus wieder auf und dann funktioniert das wie so eine Art rückläufiger Kettenschluss, den Paulus hier aufbaut, damit die ganze Sache aufgeht. Dabei ist uns klar, dass Menschen Jesus nicht zu ihrer Rettung anrufen werden, wenn sie nicht daran glauben, dass er der Herr und damit Gott selbst ist und dass er der Einzige ist, der zu retten vermag. Nun, auch wenn ein Mensch nicht glaubt, dass er vor Gott als schuldig dasteht und dass er überhaupt Rettung braucht, dass er Gottes Gericht erwarten muss, dann wird er ihn nicht mit Gebet anrufen, wenn ein Mensch davon nicht überzeugt ist. Warum auch? Es passt doch dann eigentlich alles in seinem Leben. Ich brauche keine Rettung, ich mache meins, Gott kann seins machen. So, wir haben nichts miteinander zu tun, wir gehen uns einfach aus dem Weg. Und so denkt sich das manch einer heutzutage. Dabei ist die Realität, dass wir viel mehr miteinander zu tun haben. Also ich als Mensch und Gott, als uns das oft bewusst ist. Unser ganzes Leben findet vor dem Angesicht Gottes statt und ausnahmslos wird unser ganzes Leben mitgeschnitten und aufgezeichnet. Das heißt, ein Mensch kann vielleicht denken, ja, ich mache so mein Ding und ich gehe Gott aus dem Weg. Aber das funktioniert nur für den Moment. Es wird den Moment geben, da kreuzen sich eure Wege, nämlich allerspätestens dann, wenn ein Mensch vor Gott erscheinen muss und wenn über sein Leben abgerechnet wird. Und wenn ein Mensch dann nicht zu seinen Lebzeiten an Jesus als seinen Herrn und Retter geglaubt hat, dann wird er eines Tages von Gott für seine Sünde gerecht gerichtet. Das macht die Bibel sehr deutlich. 2. Thessalonicher 1, Vers 9 sagt dann dazu, sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Und wie gesagt, ja, diese Abrechnung, diese Strafe trifft nur den, der Jesus Christus nicht gekannt hat und nicht an ihn geglaubt hat. Also wenn du bisher noch nicht Jesus als Herrn für dein Leben im Gebet angerufen hast, seine Rettung noch nicht persönlich für dich in Anspruch genommen hast, dann ist vielleicht heute der Punkt, wo du sagst, ja, das sollte ich tun. Ja. Vorausgesetzt dabei ist aber, dass du tatsächlich glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist und glaubst, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und wenn du das glaubst und wenn du bereit bist, umzukehren und ihm dein Leben zu unterstellen als Herrn, dann nimm diesen Ausspruch hier in Vers 13 für dich. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Vielleicht gibt es da Leute, die sagen sich, also ich weiß nicht so recht, ob man das mit Jesus alles so glauben kann. Ne? Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch, kann ich mir nicht so vorstellen. Und das ist erstmal okay, wenn du sagst, ich kann da nicht so viel mit anfangen, aber dann will ich dich ermutigen, dem Ganzen weiter nachzugehen. Zum Beispiel mal das Johannesevangelium zu lesen, da wird so klar beschrieben, wer Jesus eigentlich ist, was er getan hat, warum er kam und auch die Göttlichkeit Jesu nochmal so richtig hervorgehoben. Und wenn du klar sagen kannst, Jesus Christus ist der Herr und Retter meines Lebens, an ihn glaube ich, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass du irgendwann von ihm gehört hast oder dass du in seinem Wort selbst gelesen hast. Und genau davon spricht das nächste Kettenglied, was dem Glauben vorangestellt ist. Da heißt es weiter, wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? ist eine rhetorische Frage an dieser Stelle. Ne? Es ist uns allen klar, wir können nur etwas glauben oder auf etwas vertrauen, wenn wir davon gehört haben. Also wenn ich noch nie von einem Flugzeug gehört habe, dann werde ich nicht davon ausgehen, dass ich ans andere Ende der Welt damit fliegen kann. Wenn ich, Frauenbeispiel, noch nie was vom Thermomix gehört habe, dann werde ich definitiv mir nicht voller Überzeugung einen kaufen. Und wenn ich noch nie von einer Notrufnummer gehört habe, dann werde ich auch nicht auf die Idee kommen, inmitten meiner Not daran zu glauben oder diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das wissen wir, wir brauchen Informationen, damit ich etwas glauben kann. Und so wird auch kein Mensch an Jesus und seine Rettung glauben, wenn er die Botschaft des Evangeliums nie gehört hat. Und dazu kommt, wenn wir mal so nüchtern drüber nachdenken, die Botschaft des Evangeliums als solches ist eigentlich so außergewöhnlich, dass ja nie ein Mensch von sich aus darauf kommen würde, wenn sie ihm nicht mitgeteilt worden wäre. Ne? Also überlegen wir mal, ja, wer kommt schon aus eigenem Ermessen auf den Trichter, dass Gott da vor 2000 Jahren ungefähr seinen Sohn elendig am Kreuz bestrafen lassen hat, damit ich, Daniel, heute gerettet werden kann und die Gegenwart Gottes eines Tages genießen kann. Das ist so weit weg. Wenn Gott uns das nicht in seinem Wort erklärt hätte, was es mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung auf sich hätte, dann wären wir völlig aufgeschmissen. Dann wäre unser Glaube auch inhaltslos, dann wäre er undefiniert, dann wäre ein Stück weit beliebig. Aber Gott hat sehr deutlich zu uns gesprochen und uns mitgeteilt, wer Jesus ist und warum er kam und was er für uns getan hat, was das mit unserem Leben zu tun hat. Und genau das müssen die Menschen hören. Und nun fügt sich daraufhin in dieser Schlussfolgerung der Kette das Nächste an. Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Noch an diesem Punkt ist uns völlig klar eigentlich, es braucht Menschen, die etwas mitteilen, damit andere etwas hören können. Das Wort für Prediger hier im Griechischen bedeutet auch so viel wie verkündigen oder laut verkündigen oder bekannt machen. Wie so ein Herold damals, der von Dorf zu Dorf gezogen ist, um Menschen eine wichtige Botschaft bekannt zu machen. So, und jetzt denkt sich manch einer, ja, aber ich bin kein Prediger. Ja, und du denkst an die Prediger, die hier vorne an der Kanzel stehen und sagst, also das ist nicht mein Ding, ja, das will ich nicht machen. Definitiv haben die Prediger hier vorne, die an der Kanzel stehen, die Aufgabe, das Wort Gottes zu predigen und die Aufgabe, klar die Botschaft des Evangeliums auch weiterzugeben. Und es kann auch sein, dass dabei manche, ich hoffe es, manche hilfreiche Predigt entsteht, die du gut weiterschicken kannst an andere, die du teilen kannst auf irgendeine Art und Weise. Und das kann eine Form der Verkündigung sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an dieses Video, was wir vor vielen Jahren mal gemacht haben, was ist das Evangelium? Und das kann eine Hilfe sein, einfach das an andere weiterzugeben. Aber dieses Predigen hier, das beschränkt sich nicht auf die Predigt im Gottesdienst, sondern es geht viel weiter. Du bist als Christ ein Alltagsprediger. Ja, du hast tagtäglich eine Hörerschaft um dich herum, die einzigartig ist. Und du hast die Möglichkeit, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, die ich als Prediger nie treffen werde wahrscheinlich. Es fängt an in der Familie und in der eigenen Verwandtschaft, bei Freunden, bei Nachbarn, bei Arbeitskollegen, bei Kommilitonen, bei Vereinskameraden, bei anderen Eltern, mit denen du zu tun hast, mit wem auch immer, wer auch immer sich zu deinem Hörerkreis im Alltag zählt. Natürlich wird es bei vielen Menschen in deinem Umfeld nicht so sein, dass sie sich als Hörer verstehen und sagen, also ich warte nur förmlich darauf, bis Alltagsprediger Andreas endlich anfängt, mir hier was weiterzugeben. Ja? So wird es nicht sein. Die wissen ja noch gar nichts davon, dass du eine lebenswichtige Botschaft für sie hast. Und mitunter aus diesem Grund schreibt Paulus zum Beispiel in Kolosser 4, Vers 5 und 6 folgendes. Er sagt, er wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das heißt, es braucht Weisheit und es braucht auch Individualität, wenn wir mit Menschen über das Evangelium reden. Also wann ist ein guter Zeitpunkt zum Beispiel dafür? Auf welche Weise ist es gut zu tun? Ja, wo kann man vielleicht kleine Impulse setzen, die wie dieses mit Salz gewürzt sind? Und dann heißt es da weiter, und dabei soll euer Wort alle Zeit in Gnade sein. Das heißt nicht unbarmherzig, lieblos, irgendwie vor den Latz geknallt, sondern Menschen sollen merken, dass es mir darum geht, ihnen wirklich was Gutes zu bringen, ja? Dass ich es gut mit ihnen meine, dass ich sie lieb habe. Und ihr könnt euch weiter im Hauskreis darüber austauschen, was so mit diesem, mit Gnade und mit Salz gewürzt, was das so bedeuten kann in unserer alltäglichen Aufgabe als Alltagsprediger. Dann heißt es hier in Vers 5 aber auch, kauft die rechte Zeit aus. Und es führt uns die Dringlichkeit vor Augen von dem Ganzen. Wir sollten nicht in dem Gedanken hängen bleiben, ach, ja, das kann ich ja irgendwann noch machen, so. Nein, wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Wir wissen nie, wie lange das Leben eines Menschen noch geht. Wir wissen, es kann von heute auf morgen vorbei sein. Und wir wissen auch nicht, wann Jesus wiederkommt. Und irgendwann gibt es ein Ende auch dieser Gnadenzeit. Und deshalb nutzen wir unsere Möglichkeiten im Hier und Heute. Die Möglichkeiten zu verkündigen in deinem Alltag, ganz breit gefächert, sollte da anfangen, dass du selbst mit Menschen übers Evangelium redest, ja, ganz persönlich, und versuchst ihnen das nahezubringen. Vielleicht auch mit ihnen sogar in die Bibel hineinzuschauen. Es kann auch in der Form sein, wie ich es eben gesagt habe, dass du eine evangelistische Predigt weitergibst vielleicht an andere oder ein Video zuschickst oder ihnen ein Traktat schenkst oder ein Buch, wo du denkst, das kann hilfreich für sie sein. Oder auch in der Form, dass du sie in eine Veranstaltung mitnimmst oder sie mit anderen Christen, mit anderen Verkündigern in Kontakt bringst. Es kann auch sein, dass du in deinen sozialen Medien was teilst darüber oder dass du auf deinem Pulli, habe ich letzte Woche jemand gesehen, einen Bibelvers hinten drauf hast oder so. Ja, das kann alles Mögliche sein. Es gibt auch auf der Stoßstange da manche Leute, die damit evangelisieren. Ne? Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange oder sowas, glaube ich. Irgendwie so ein Spruch. Ne? Was auch immer, wie auch immer das aussehen kann, das alles sollte unbedingt ringsherum begleitet sein von Gebet. Paulus macht das in Kolosser 4 auch deutlich, der spricht vorher davon, dass sie darum beten sollen, dass Gott eine Tür des Wortes öffnet für sie. Mit so einem Gebet beginnt dein Dienst als Alltagsprediger. Und dann gilt es natürlich, durch diese offenen Türen auch zu gehen, sie zu nutzen. Und wenn du etwas weitergeben konntest, dann gilt es hinterher zu beten, dass Gott das in dem Menschenleben, in den Menschenherzen weiter bearbeitet, dass er weiter wirkt. So, jetzt sagst du mir vielleicht, ja, aber ich bin kein guter Alltagsprediger. Ich bin da nicht so begabt. Andere können das besser. Ich kann nicht so gut reden. Ne? So wie Mose, der hat das auch mal so gesagt, ne? 2. Mose 4. Ja, ich bin kein redegewandter Mann. Und es mag sein, es kann sein, dass es andere gibt, die das besser können, denen das leichter fällt, die mehr Übung darin haben. Und nebenbei bemerkt, entwickelt man sich als Alltagsprediger auch Stück für Stück weiter. Ne? Also mit der Übung, dass man das praktiziert, wächst man auch darin weiter. Und du wärst nicht der Erste oder die Erste, die einfach im Treuen, im Kleinen anfängt und sich dann irgendwann in evangelistischen Gesprächen wiederfindet, die du vorher nie für möglich gehalten hättest. Aber wie dem auch sei, für mich gibt es eine sehr befreiende Botschaft oder Tatsache in dieser ganzen Sache vielmehr. Und diese Tatsache ist, die Menschen um uns herum, die brauchen nicht in erster Linie exzellente Botschafter, sondern die brauchen in erster Linie eine exzellente Botschaft, nämlich die Botschaft des Evangeliums. Und das Evangelium ist in sich selbst wirksam. Ja? Das heißt, so zaghaft und unvollkommen meine Bemühungen auch sein mögen, Gott kann und Gott wird sein Evangelium benutzen, wenn ich den Mund für ihn aufmache. Und natürlich heißt es nicht, dass wir uns nicht Mühe geben wollen, das wollen wir tun und wir wollen sorgfältig darin sein, aber am Ende ist es doch nicht deine Performance, die Kraft hat, Menschen zu retten, sondern es ist das Evangelium selbst und das ist so wunderbar. Egal, ob du dich jetzt als guten Alltagsprediger siehst oder auch nicht, es ändert nichts an der Tatsache, wenn du Christ bist, dass du ein Gesandter des Herrn bist. Und darauf zielt die 4. Folgefrage ab hier, wenn es in Vers 15 dann heißt, wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und auch hier ist die Grundsatzfrage nicht, ob wir gesandt sind oder nicht gesandt sind, sondern es wird nur eine Verbindung hergestellt. Ne? Also wenn wir nicht gesandt wären, dann werden wir auch nicht verkündigen. Das ist auch klar. Ein Botschafter braucht einen Auftrag, braucht eine offizielle Sendung, damit sie ihn in Bewegung bringt. So, jetzt brauche ich uns Christen hoffentlich nicht groß und breit erklären, dass wir gesandt sind. Jesus hat das damals schon so deutlich, zum Beispiel in Johannes 20, Vers 21, zu seinen Jüngern gesagt, indem er gesagt hat, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Oder wir kennen den erkannten Missionsbefehl aus Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Oder auch die Worte Jesu vor seiner Himmelfahrt, Lukas 24, Vers 46 und 47. Da hat Jesus gesagt, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Und im nächsten Vers sagt er dann, ihr seid meine Zeugen. Damals auf die Jünger unmittelbar bezogen, aber weitergedacht mit uns. Sicherlich auch. Der Sendungsauftrag ist also für die Jünger damals, aber auch für uns heute ganz klar gegeben. Und mit diesem Sendungsauftrag ist gewissermaßen ein erster Dominostein in dieser Kette gesetzt. Diese Kette hier, Römer 10, Vers 14 und 15, ist kurz gesagt, gesandt, verkündigt, gehört, geglaubt, angerufen. So, das ist der Aufbau dieser Kette. Und es gibt in dieser ganzen Rettungskette verschiedene Punkte, an der sie unterbrochen werden könnte. Aber für uns Christen gibt es eigentlich nur einen Punkt, der in unserer Verantwortung liegt, damit diese Rettungskette überhaupt in Gang kommen kann. Und das ist dieser erste Dominostein. Dass wir uns verstehen und dass wir uns verhalten, als Gesandte, als Botschafter Jesu Christi unterwegs zu sein. Das ist unser Part und den Rest macht der Herr. Das ist so wunderbar. Ja? Dann kann diese Rettungskette in Gang kommen. Das ist eine ganz ehrenvolle Aufgabe tatsächlich, dass wir Botschafter für Christus sind. Und Vers 15b macht uns das deutlich, wenn es da weiter heißt, wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Paulus zitiert hier Jesaja 52, Vers 7. Im Zusammenhang von Jesaja 52 geht es um die Befreiung und Erlösung für das Volk Israel, vorher um Gefangenschaft, zum Beispiel in Ägypten oder in Assur. Und dann kommt inmitten dieser Verse kommt dann diese Aussage hier, die Paulus in Vers 15 jetzt zitiert. Und nun soll nicht nur Israel, sondern allen Nationen das Evangelium der Befreiung und Erlösung verkündigt werden. Für das Wort verkündigen steht hier im Griechischen euangelizo, bedeutet so viel wie als Evangelium verkündigen. Also man könnte ja auch übersetzen, wie schön sind die Füße derer, die Gutes als Evangelium verkündigen. Und genau das ist doch das Evangelium, etwas Gutes, etwas Wunderbares, was Heilsbringendes, was Schönes, eine geniale Botschaft. Und diese wunderbare Botschaft, die dürfen wir Menschen bringen, die Botschaft der Erlösung und der Gnade. Und wir spannen dabei nicht aus, dass Gott ein gerechter und ein heiliger Gott ist und dass er gerecht richtet. Aber der wunderschöne Kernpunkt des Evangeliums ist doch, dass Jesus Christus uns erlöst hat für die Ewigkeit. Und dabei geht es hier nicht um die Füße der Botschafter als solches, die besonders schön wären. Ja, also das ist hier nicht gemeint, sondern es geht um die Schönheit der Botschaft, die übermittelt wird. Und wie gut und wie schön ist das doch, wenn wir als Gesandte das Geschenk des Evangeliums an den Mann oder an die Frau bringen. Musst du darüber nachdenken, das ist vielleicht wie so kann man sich das vorstellen, wie so ein Postboten, den du umarmen könntest, weil er dir endlich das lang ersehnte Zalando-Paket bringt. So ungefähr könnte das vielleicht sein. Ja? Dabei erinnert uns diese Formulierung der Füße derer, die Gutes als Evangelium verkündigen, an einen Teil der Waffenrüstung, wovon in Epheser 6 die Rede ist. Da heißt es über uns Christen, Epheser 6, Vers 15, dass wir beschut sein sollen an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Als Botschafter für Christus geht es darum, dass wir jederzeit bereit sind, für das Evangelium des Friedens einzutreten. Anders ausgedrückt, du als Christ und ich als Christ, wir haben jederzeit Bereitschaftsdienst für das Evangelium. Ja, unaufhörlich, dauerhaft. Dabei musst du nicht warten, bis dich jemand anruft, sondern du darfst auch proaktiv hingehen. Das hat Jesus ja so deutlich in Matthäus 28 gesagt. Das heißt, die Verkündigung ist unser Auftrag, aber es ist nicht nur unser Auftrag, sondern unmittelbar damit zusammenhängt ein zweiter Punkt, nämlich die Verkündigung zweitens ist Gottes Rettungsmittel. Nun ist mit der Verkündigung als solches nicht garantiert, dass jeder Mensch, der sie hört, zum Glauben an Jesus kommt. Und dennoch ist die Verkündigung das Mittel, wodurch Gott wirkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Lesen wir dazu weiter, Vers 16 und 17. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Vers 16 wird jetzt hier deutlich, das Hören des Evangeliums allein, das reicht nicht. Ja, sondern es geht darum, dem Evangelium zu gehorchen und zu glauben, das wird hier deutlich. Und dabei ist interessant, dass hier in Vers 16 zunächst mal der Begriff steht, dem Evangelium gehorchen. Würden wir vielleicht gar nicht unbedingt erwarten an dieser Stelle. Ne? Evangelium glauben, ja, aber gehorchen ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich eher. Das Wort hier bedeutet so viel wie Folge leisten oder aufmachen, sich öffnen, hören auf, gehorsam sein. Und tatsächlich gehört ja zum Evangelium, dass wir Menschen zur Buße aufrufen. Dazu aufrufen, dass sie bereit sind, Jesus ihr Leben als Herrn zu unterstellen, im Gehorsam. Das haben wir letzte Woche gesehen. Und interessant ist, sowohl am Anfang des Briefes, in Römer 1, Vers 5, wie auch am Ende, in Römer 16, Vers 26, spricht Paulus von diesem Begriff vom Glaubensgehorsam. Und gerade an diesem Punkt, da machen viele Menschen dicht, anstatt sich dafür zu öffnen. Ja, Menschen hören vielleicht das Evangelium, aber jemand anderen als Herrn für ihr Leben einzusetzen, das passt nicht in ihr Lebenskonzept. Und deshalb lehnen sie das ab. Sie machen dicht. Für die Juden damals war das so, dass sie sich ja vor allem daran gestoßen haben, Jesus als Herrn und damit als Gott anzuerkennen. Das haben wir letzte Woche auch gehabt. Und das, obwohl sie eigentlich so eine deutliche Verkündigung ja gehört haben, aber sie erkannten ihn trotzdem nicht als den offensichtlichen Messias, auf den sie gewartet haben. Sie machten dicht. Und dabei war das in Bezug auf die Juden schon vorausgesagt, dass sie nicht glauben werden. Da heißt es in Vers 16 dazu, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Paulus zitiert jetzt hier Jesaja 53, Vers 1, also ein paar Verse später nur, als das Zitat, was wir eben hatten, aus Jesaja 52, Vers 7. Ja, also das hängt so zusammen miteinander. Und interessanterweise steht also dieser Vers kurz nach der Verkündigung der frohen Botschaft, der Befreiung und Erlösung, so, das ist dann in Jesaja 52, Vers 7, und dann kommt es zu diesem wunderschönen Kapitel, was den Kern und die Schönheit des Evangeliums im Alten Testament deutlicher beschreibt als jedes andere, nämlich Jesaja 53. Und am Anfang von Jesaja 53 steht dieser Satz, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wenn man Jesaja 53 liest, da weiter darüber nachdenkt, dass das bereits ungefähr 700 vor Christus geschrieben wurde, dann ist es, finde ich, immer wieder faszinierend, und ich habe schon öfters über dieses Kapitel nachgedacht, zu sehen, mit welcher Präzision Gott detailgenau das Erlösungswerk Jesu Christi vorausgesagt hat an dieser Stelle. Ja, und wenn dir Jesaja 53 nicht viel sagt, dann liest es unbedingt mal und schau, was da alles für Voraussagen drinstehen, die eins zu eins auf Jesus Christus treffen. Greifen wir exemplarisch nur mal Jesaja 53, Vers 5 als Kernbotschaft heraus. Da heißt es, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wie gesagt, ja, viele Jahrhunderte geschrieben, bevor Jesus Christus für unsere Sünde am Kreuz durchbohrt wurde, um die Strafe zu tragen und Frieden mit Gott für uns zu machen. Die Juden kannten Jesaja 53 sehr gut, aber sie glaubten dieser Verkündigung nicht. Und es ist beachtlich, dass bis heute Jesaja 53 unter den Juden als das verbotene oder das verdrängte Kapitel bekannt ist. Also dass es in den Lesungen, in den Synagogen einfach ausgespart wird. Warum? Weil es passt zu eindeutig zu dem, was da vor 2000 Jahren passiert ist. Und das bringt die Juden in Erklärungsnot zu sagen, ja, was hat es denn damit auf sich? Warum sollte das denn jetzt nicht zusammengehören? Das heißt, man versucht bis heute dafür zu sorgen, dass diese Botschaft am besten gar kein Gehör findet, weil es könnte ja sonst passieren, dass die Juden und weitergedacht auch Menschen zum Glauben kommen. Und genau das ist das, was der Vers 17 bezeugt. Wenn es heißt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das Wort für Verkündigung hier, Vers 16 und 17, ist ein anderes als das Wort für Predigen oder auch für Verkündigen, was wir in Vers 15 eben hatten. Das Wort hier kann auch so viel bedeuten wie Hörvermögen oder Hören oder Gehörtes. Ja? Also man könnte auch übersetzen hier, also ist der Glaube aus dem Hören oder aus dem Gehörten. Und dabei ist uns ganz klar, Verkündigung und Hören, das gehört zusammen, das muss vorausgehen. Ne? Verkündigung geht dem Hören voraus, hatten wir eben in dieser Kette auch schon deutlich gesehen. Aber hier wird einmal mehr deutlich, dass der Glaube weniger aus der attraktiv aufbereiteten Darstellung des Evangeliums kommt, sondern er kommt aus dem Evangelium selbst. Das Rettungsmittel, wodurch Gott das Evangelium zu den Menschen bringen wollte, egal ob Juden oder Nicht-Juden, das ist die Verkündigung. Aber der Weg, auf dem Gott Menschen rettet, ist tatsächlich allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und dementsprechend ist klar, es braucht beides. Ne? Ohne Verkündigung entsteht kein Glaube, das haben wir eben in der Rettungskette gesehen, aber diese treue Verkündigung, wenn wir sie leben, ja, diesen klaren Auftrag leben, dann hat das Gehörte Potenzial, im Menschen Glauben zu bewirken. Dann verlangt es ihm eine Reaktion ab. Das steht nicht mehr in unserer Macht, nicht mehr in unserer Verantwortung, was der Mensch mit dem Gehörten macht, aber was ich ihm weitergebe, das ist absolut mein Part. Hier wird deutlich, woher unsere Verkündigung eigentlich kommen muss, damit daraus echter Glaube entstehen kann. Ja, es ist so deutlich, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und genau an diesem Punkt wird unser Auftrag der Verkündigung des Evangeliums nochmal mehr präzisiert. Wir haben nicht in erster Linie den Auftrag, Menschen aus unserem Leben zu erzählen, was wir Tolles mit Gott erlebt haben. Und es geht auch nicht darum, den Menschen die Benefits des christlichen Lebens irgendwie versuchen, schmackhaft zu machen. Ja, so nach dem Motto, Jesus ist das nette Add-on für dein Leben oder sowas. Nein, wir sollen ihnen das Wort Christi nahebringen. Daraus erwächst der Glaube, heißt es ja hier. Und versteh mich nicht falsch, ne? Es kann hilfreich sein, auch persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott gegenüber Menschen zu teilen, die noch nicht an ihn glauben. Aber das sollte immer zu dem Ziel führen, dass Menschen die klare Evangelium von Jesu Erlösungswerk hören. Nicht zwangsläufig in jedem Gespräch immer noch mal irgendwie so reingedrückt oder so. Ja? Also darum geht es auch nicht. Aber langfristig sollten Menschen immer mehr über das Evangelium hören als über meine Erfahrungen mit Gott. Warum? Weil sie sich nicht dahin bekehren sollen, dass sie jetzt auch tolle Erfahrungen mit Gott machen, sondern weil sie umkehren sollen von Sünde und weil sie Jesus nachfolgen sollen. Nun gibt es manch einen, der hakt ein an dieser Stelle und ich sag mal, versteckt sich vielleicht sogar auch hinter dem Gedanken, dass er sagt, ja, ich lebe ihnen das Evangelium lieber vor, als dass ich das jetzt unbedingt verbal weitergeben muss. So im Sinne von, eine Tat ist doch oft mehr wert als 1000 Worte und ich verstehe den Gedanken an sich auch ganz gut und er hat zu einem gewissen Grad auch biblischen Anhaltspunkt. Aber er hinkt, weil ich vermute mal, dass die allerwenigsten von uns vor den Augen von anderen Menschen sich kreuzigen lassen werden. Und mit der Auferstehung wird das auch sehr, sehr schwierig. Das heißt, du kannst ihnen das Evangelium als solches nicht vorleben. Ja? Ich kann ihnen nicht das Evangelium vorleben von einem heiligen und gerechten Gott, der seinen Sohn für Sünder am Kreuz sterben lässt und uns zu Buße und zu Glauben aufruft. Das kann ich ihnen nicht vorleben. Ich kann ihnen nur gewisse moralische Werte vorleben. Und das ist gut und das ist hilfreich. Aber das bringt einem Menschen keine Rettung, sondern es bringt einem Menschen Moral. Trotzdem sollte mein Leben meine Verkündigung unterstützen. Lesen wir dazu Matthäus 5, Vers 16, diese bekannten Worte von Jesus, wo er gesagt hat, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Einen ganz ähnlichen Gedanken findet man auch in 1. Petrus 2, Vers 11 und 12. Also hier ist durchaus der evangelistische Nutzen unserer guten Werke ja beschrieben. Die Menschen nehmen das wahr, die fangen vielleicht dadurch an nachzufragen und nachzudenken und das ist alles gut. Und dementsprechend soll unser vorbildlicher Lebenswandel da sein, aber er ersetzt niemals die klare Verkündigung, sondern er unterstützt immer nur die klare Verkündigung. Ich will das gern so ausdrücken, unser Leben sollte eine Bühne für das Evangelium sein, aber das Evangelium ist der Hauptakt. Ja, unser Leben sollte eine Bühne für das Evangelium sein, aber das Evangelium ist der alles entscheidende Hauptakt. Die Verkündigung des Wortes Christi ist dementsprechend nicht ein Mittel, damit Menschen gerettet werden, sondern es ist das Mittel, damit Menschen zum echten Glauben an Jesus finden. Und Jesus selbst hat das schon in diesen bekannten Worten, Johannes 5, Vers 24 zum Beispiel gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und hier haben wir ein so ein Wort Christi, ja, unmittelbar in Johannes 5, 24. Und er spricht von dieser Paarung, Wort hören und glauben. Und er spricht davon, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Sehr klar. Und auch im Römerbrief ist uns die Rettungskraft vom Evangelium selbst schon deutlich vor Augen geführt worden. Erinnern wir uns daran zurück, Römer 1, Vers 16, Paulus geschrieben, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und all das bestätigt das, was er dann in Römer 10, Vers 17 schreibt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Heiko Krimmer, ein Kommentator, hat das, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe euch dieses Zitat mitgebracht. Er schreibt, unser Glaube hängt am Wort Christi. Dort ist sein Wurzel- und Mutterboden. Nur dort kann er wachsen, denn allein das biblische Wort hat glaubensschaffende Kraft. Alles andere sind Scheinblüten. Ich fand das so gut auf den Punkt gebracht und ausgedrückt. Und trotz all dem ist Hören keine Garantie für Glauben. Und in dem Sinne heißt es weiter in Römer 10, Vers 18, aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss. Ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Und Paulus zitiert ja ganz viel in Römer 9 bis 11 verschiedene Stellen aus dem Alten Testament. Hier zitiert er Psalm 19, Vers 5, wo es um die Offenbarung Gottes durch die Schöpfung geht in diesem Vers. Und den Gedanken, ja, dass Gott sich durch die Schöpfung offenbart, hatten wir schon, Römer 1, Vers 20, fortfolgende. Aber im Psalm 19 geht es dann weiter, in der zweiten Hälfte von diesem Psalm, da ist neben dieser Schöpfungsoffenbarung Gottes auch noch Gottes Wortoffenbarung, ab Psalm 19, Vers 8. Und die Juden, die waren ja alttestamentlich kundig, die wussten solche Dinge dann. Und nun nimmt Paulus diesen Gedanken hier auf, der offensichtlichen Offenbarung, und macht deutlich, dass das Wort Christi, das Evangelium, bereits verkündigt und gehört wurde. Und das galt natürlich allen voran den Juden, denen das ganz klar und deutlich verkündigt wurde. Und selbst den Juden, die in der Zerstreuung waren, also die gar nicht mehr in Jerusalem oder Juda gelebt haben, sondern weiter verteilt waren, auch ihnen wurde es verkündigt. Denken wir an Apostelgeschichte 2 zum Beispiel als eine Schlüsselstelle oder dann Apostelgeschichte 13, die Missionsreisen. Aber darüber hinaus ist das Evangelium auch zu Zeiten von Paulus schon damals in der bekannten Welt verkündigt worden. Ich habe die Referenzstellen angegeben, Kolosser 1, Vers 6 zum Beispiel oder Kolosser 1, Vers 23. Und er schreibt ja an die Gemeinde in Rom. Und gerade, dass das Evangelium nach Rom als dem damaligen Zentrum der Welt gekommen ist, das ist so ein Schlüsselort gewesen dafür, dass das Evangelium sich weiter in aller Welt ausbreiten konnte. Das ist der Weltaufstand. Das heißt, die Juden und auch viele weitere Menschen aus den Nationen damals haben das Evangelium bereits gehört. Also daran liegt es nicht, dass sie nicht geglaubt haben. Das sagt Paulus hier im Vers 18 im Prinzip. Aber an dieser Stelle spricht er wahrscheinlich vor allem mit Blick auf die Juden. Ja, und wir können schon fragen, woran lag das denn, dass die Juden nicht geglaubt haben, nicht zum Glauben gekommen sind, nicht gerettet wurden? Hebräer 4, Vers 2 hilft uns da, denke ich, ein Stück weiter. Da heißt es, denn auch uns ist eine gute Botschaft, oder man könnte auch sagen, das Evangelium, verkündigt worden, wie auch jenen. Gemeint sind damit die Juden. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und das ist ein ganz wesentlicher Knackpunkt. Damals bei den Juden gewesen, bis heute in unsere Tage hinein, für viele Menschen. Das Evangelium, das wird gehört, aber es wird nicht geglaubt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bringt alles Gehörte unterm Strich nichts. Das rettet keinen Menschen. Allerdings sollten wir nicht meinen, dass deshalb die Verkündigung als solches nichts bringt. Nein, Gott wirkt durch die Verkündigung die Rettung. Und genau das stellt den Menschen in Verantwortung. Es verlangt ihm Verantwortung ab. Unser dritter, letzter kurzer Punkt heute Morgen noch. Dritter Punkt, die Verkündigung verlangt Reaktion. Vers 19 bis 21. Und jetzt setzt Paulus seine Argumentationskette weiter fort und er nimmt nochmal explizit jetzt hier Israel ins Visier, indem er in Vers 19 sagt, aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen, über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Und wieder leitet er ein mit diesen Worten, aber ich sage, hatten wir in Vers 18 gerade schon, aber diesmal ist die Frage nicht, haben sie etwa nicht gehört, sondern hat Israel es etwa nicht erkannt? Das Wort für erkannt könnte man mit Wissen übersetzen oder auch mit Verstehen oder Begreifen. Und beides würde an dieser Stelle passen. Die Juden haben die Rettung durch Jesus trotz klarer Verkündigung nicht begriffen. Sie haben ihren Messias abgelehnt. Aber darüber hinaus hätten sie aus dem Alten Testament schon wissen können, dass sie diesen Fehler machen werden. Und um ihnen das zu beweisen, belegt Paulus das mit drei Stellen jetzt aus dem Alten Testament. Eine aus Mose, zwei aus Jesaja. Schauen wir uns nur ganz kurz an. Zunächst mal zitiert er hier in Vers 19, 5. Mose 32, Vers 21. Wenn man den größeren Zusammenhang dieser Stelle in 5. Mose 32 anschaut, dann ist da das Lied des Mose. Also das Lied, was Mose kurz vor seinem Tod noch Israel mitgeteilt hat, bevor sie dann ins verheißene Land gegangen sind. Und dabei sagt Mose, ich greife das mal exemplarisch raus, in 5. Mose 31, Vers 29 zunächst mal, denn ich habe erkannt, dass ihr, Volk Israel, nach meinem Tod ganz und gar zu eurem eigenen Verderben handelt und von dem Weg abweichen werdet, den ich euch befohlen habe. Dann wird euch das Unheil treffen am Ende der Tage, weil ihr tun werdet, was böse ist in den Augen des Herrn, ihn zu reizen durch das Werk eurer Hände. So, also ja, Mose sieht schon, sie werden im Verderben handeln. Es wird nichts, wenn er stirbt. Eine ganz traurige Sicht für ihn tatsächlich, ja, nach allem, was er in dieses Volk investiert hat. So, und daraufhin teilt Mose ihnen dann dieses Lied an, teilt er ihnen dieses Lied mit, 5. Mose 32, und kündigt ihnen in diesem Lied schon Gericht an, wegen ihres Ungehorsams, wegen ihrer Anbetung anderer Götter, weil sie den Herrn zur Eifersucht gereizt haben. Und dann heißt es da, 5. Mose 32, Vers 21, Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten, so will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk, durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Oder man könnte auch übersetzen, erzürnen. Und die zweite Hälfte von diesem Vers, die greift Paulus auf, in Römer 10, Vers 19. Also was viele Jahrhunderte vorher von Gott bereits verheißen war, macht er nun wahr. Er nimmt ein Nichtvolk, nämlich Menschen, die aus den Nationen waren, oder man könnte auch sagen Heiden, die nicht zum Volk Israel des Alten Testaments gehört haben, zu Gottes Volk des Alten Testaments gehört haben. Und er benutzt dieses Nichtvolk, wie es hier heißt, um sie zur Eifersucht zu reizen. Das ist ein Gedanke, der uns in Römer 11 noch weiter beschäftigen wird. Und dazu ist dann hier noch die Rede von einer unverständigen Nation. Und genau so haben die Israeliten auf uns als Nichtjuden geschaut. Ja? So, also wir sind eine unverständige, eine unwissende Nation. Aber genau durch diese unverständige Nation, die das erlangt hat, was Israel eigentlich gesucht hat, will Gott sie zur Eifersucht reizen. Und er will sie erbittern mit dem Ziel, dass sie umkehren. Gewissermaßen kann man sagen, dass Israels Ablehnung des Messias zu unserer Rettung wurde. Als Nichtjuden, als Heiden. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass wir als Nichtjuden eine Ersatzlösung waren, die irgendwie reingerutscht ist. Nein, Gott wollte von vornherein Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus retten. Und Israel hätte das also schon deutlich sehen können, dass es so kommen wird, dass sie ihn ablehnen, aufgrund von den Worten von Mose hier, aber auch Jesaja, und das ist das zweite Zitat, was er hier anführt, spricht schon davon, Vers 20, Jesaja aber wagt es und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten, ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Ein Zitat, das auf Jesaja 65, Vers 1 beruht, und nun überträgt Paulus das auf uns Nichtjuden, die wir zum Glauben gekommen sind. Ja, auch das hatten wir schon, Römer 3, Vers 11, erinnern wir uns daran zurück. Da war diese Aussage ganz klar, da ist keiner, der Gott sucht. Und vor kurzem erst, Römer 9, Vers 30, die Aussage, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, nämlich eine, die aus dem Glauben ist. Also wir Nichtjuden haben Gott weder gesucht, noch nach Gerechtigkeit vor ihm gestrebt, aber Gott hat sich uns hat in seiner Gnade sich uns finden lassen und uns Gerechtigkeit geschenkt. Und genau das passte den Juden überhaupt nicht, ja? Dass jetzt die Heiden, die Nation, das erlangt haben, was sie eigentlich gewollt haben. Und auf der anderen Seite geht Jesaja 65, Vers 2 dann weiter. Und das ist das nächste Zitat, in Vers 21, was Paulus dann weiter sagt. Im Kontrast zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Das heißt, Gott hat unaufhörlich über Jahrhunderte hinweg durch viele Propheten Israel die Hände entgegengestreckt, ja, ihnen die Arme geöffnet und sie haben trotzdem Widerstand geleistet und waren ungehorsam, aber Gott stand da mit offenen Armen und am weitesten waren die Arme Gottes geöffnet, für die Juden, aber auch für jeden Menschen heute, als Jesus Christus am Kreuz seine Arme ausgebreitet hat, um dort für uns zu sterben. Noch wenn das Versagen der Juden, ja, dass sie den Messias abgelehnt haben, für uns zur Rettung geführt hat, ja, man sagen könnte, ja, das war ja dann alles so geplant, war es trotzdem so, dass sie selbst voll verantwortlich waren. Das macht die Bibel immer und immer wieder deutlich. Sie können Gott nicht die Schuld dafür in die Schuhe schieben, sondern sie sind selbst schuld und sind selbst verantwortlich. Und genauso wenig kann das jeder andere heute auch nicht tun. Damals wie heute gilt, ja, wenn Menschen die Verkündigung des Evangeliums hören, dann verlangt das immer eine Reaktion ab. Es ist dieser Ruf, tut Buße und glaubt an das Evangelium, den Jesus selbst gesagt hat, Markus 1, Vers 15. Und Gott hat auch dir in Jesus Christus die Arme weit geöffnet und er streckt dir die Hand entgegen. Die Frage ist, wie reagierst du als Mensch darauf? Und wenn du noch nicht reagiert hast, dann gilt dieser Ruf heute dir. Und wenn du sagen kannst, ja, ich habe mit Buße und Glaube aus Gottes Gnade heraus auf diesen Ruf reagiert, dann hast du den Auftrag, genau das anderen zuzurufen. Wir haben gesehen, dass wir als Christen von Gott als Botschafter für Christus eingesetzt sind. Und dabei haben wir gesehen, drei Dinge. Erstens, die Verkündigung ist unser Auftrag. Zweitens, die Verkündigung ist Gottes Rettungsmittel. Und wir haben gesehen, drittens, die Verkündigung verlangt jedem Hörer Reaktion ab. Wir erinnern uns zurück am Anfang der Predigt. Da ging es um diese Liste mit den deutschen Botschaftern. Und ich habe gedacht, das ist übertragen auf uns eigentlich so ein schönes Bild. Ja? Wenn sich die Gemeindeliste zunehmend mehr zu einer Botschafterliste entwickeln würde. Und dann stehen da vielleicht verschiedene Orte, verschiedene Einsatzgebiete drauf. Ne? Botschafter in Nordrossenfeld, in Speichersdorf, in Kreußen, in Himmelkron, in Neumarkt, in Gesäß, in Hummeltal, Mistelbach, Kulmbach, Kronach, Bindlach, Eckersdorf, Bayreuth-Altstadt, Stadtzentrum, St. Johannes, Eichig, Gartenstadt, Meyernberg, Roter Hügel, St. Georgen, Birken und so weiter und so fort. Wo auch immer Botschafter gesucht werden. Überall in dieser Welt werden sie gesucht. Und nun hängen wir diesmal keine Liste im Foyer aus, wo du dich eintragen kannst. Machen wir ja sonst so oft. Aber trotzdem ist die Frage für dich am Ende, wo bist du gefragt, deinen Namen als Botschafter für Christus einzusetzen? Wo ist das Einsatzgebiet, in das der Herr dich gestellt hat? Und wo gilt es, dass du dich verbindlich für sein Reich dort einträgst? Das ist so eine Frage, die ich gerne am Ende uns einmal so mitgeben will. Wir nehmen uns einen kurzen Moment der persönlichen Stille und wollen dann, wem es möglich ist, gemeinsam aufstehen und dieses Leben, ein Leben für Gott, dieses Lied gemeinsam singen.